So nahm Boas die Rut, dass sie seine Frau wurde. Und als er zu ihr einging, gab ihr der Herr, dass sie schwanger ward, und sie gebar einen Sohn. Da sprachen die Frauen zu Noomi:
Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde gerühmt in Israel.
Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne.
Und Noomi nahm das Kind und legte es auf ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihm einen Namen und sprachen: Noomi ist ein Sohn geboren. Und sie nannten ihn Obed. Der ist der Vater Isais, welcher Davids Vater ist. Dies ist das Geschlecht des Peres. Peres zeugte Hesron. Hesron zeugte Ram. Ram zeugte Aminadab. Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte Salmon. Salmon zeugte Boas. Boas zeugte Obed. Obed zeugte Isai. Isai zeugte David.
Wow, was für ein Happy End, haben das mitbekommen? Der Boas heiratet seine Ruth. Und die Ruth, die schon über 10 Jahre kein eigenes Kind bekommen hat, haben wir gehört, dass Gott ihr einen Sohn schenkt. Und sie kommt den Obed über. Und Noomi, die alte, ich weiß nicht, wie alt sie war, aber wir stellen sie uns uralt vor, die alte Frau kommt jetzt nochmal einen Sohn über. Der Obed wird ihr auf den Schoß geben und sie kommt einen Versorger über. Unglaublich. Was für ein wunderschönes Happy End. Das ist ja Rosmarie Pilchner schlechthin, oder? Das ist einfach ein Traum, wie happy die Geschichte von der Ruth endet. Und gellet, du und ich, wir wünschen uns doch auch so ein Happy End. Oder eher so ein Happy Jetzt hätte ich gern. So ein Happy Heute, oder? Ich will nicht ein Happy End. Ich möchte gern jetzt glücklich sein. Ich möchte jetzt alles haben. Du nicht auch? Ich habe dem Uwe zugesagt für die Predigt. Und kurz darauf habe ich einen Traum gehabt. Und der Traum, der lässt mich nicht mehr los. Und ich habe einfach das Gefühl, der hat mit heute zu tun. Und darum erzähle ich euch meinen Traum. Aber gellet, Traum ist Traum. Das ist nicht richtig. Das ist einfach ein Traum. Und der Traum, den kann nur eine Predigerstochter träumen. Und zwar ist es so gewesen, mein Vater, Andreas Ruh, ist ja Prediger gewesen da, er hat mich eingeladen an ein Referat von einem grossen Dozent. Und ich bin mit ihm dort hergegangen. Und ich habe gedacht, Mann, das muss ein Bill Heibel sein, Johannes Hartl oder irgendetwas Gewaltiges, so wie mein Vater von ihm geschwärmt hat. Und dann ist da ein total schräger Typ gekommen, so ein Nerd. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. So ein vielleicht 30-jähriger, bärtiger, grusiger Mensch, der irgendwie nur vor seinem Computer sitzt. Ein bisschen so, oder? Und ich habe einfach gedacht, oh, was soll jetzt das, oder? Und es ist noch schlimmer geworden. Der Typ, der hat gekocht. Und zwar hat er uns vorgeschwärmt, was das er für ein Omelette kocht. Ich muss meine Schuhe abziehen, ich kann nicht mit Schuhen, sorry. Also, der hat uns ein Omelette vorgekocht. Und zwar das beste Omelette, das wir je hatten. Er hat so Bio-Eier von superglücklichen Hühnern genommen. Dann hat das Mehl so reingesiebelt, mega, mega säuferlich. Und dann hat er noch ein bisschen Zwiebeln und Speck. Und der ganze Raum hat sich erfüllt, einfach mit dem besten Omelette, das man sich überhaupt hätte träumen können. Und alle, die irgendwie kritisch waren, die haben das aufgegeben. Weil wir sind einfach überzogen gewesen, Mann, wenn du das Omelette könntest essen und probieren, das ist das Beste, wo du je überhaupt gehabt hast. Und dann passiert das, was nur im Traum passiert. Plötzlich gehen unsere Augen auf und der schräge Mensch schlingt vor uns allen einfach so einen grusigen Flan hinterher. Das Omelette ist weg und es ist einfach nur Flan. Ich weiß nicht, vielleicht hast du gern Flan, aber das ist eine Katastrophe, oder? Das ist Wasser und Zucker. Das ist nichts, von dem wirst du nicht gesund. Von dem, das ist einfach Flan. Und da hinkt jetzt mein Bild, oder? Vielleicht hast du es gern oder so, aber der Flan, den tue ich heute so richtig böse behandeln. Das ist eine Katastrophe. Das ist wirklich ernährungstechnisch, was auch immer. Also das sollte man nicht essen. Ist gut? Also das ist so eine richtige Katastrophe. Und ich bin verwacht und ich habe gedacht, hä, was ist jetzt passiert? Wieso habe ich am Anfang wirklich das geschmeckt, wie fein dass das Omelette ist? Und ich habe gewusst, Mann, das ist das Beste, was man je könnte essen. Und im nächsten Moment ist es einfach nur Flan. Einfach nur fertig, oder? Wie hätte das passieren können? Und in der Geschichte der Ruth geht es mir manchmal auch so. Da kommst du doch nicht raus. Ist es jetzt Omelette oder ist es jetzt Flan? Was meine ich mit dem? Zum Beispiel lesen wir, dass Naomi sich und den Obed auf ihren Schoß über und übernimmt die Pflege von dem Bub. Gott hat das so geregelt, dass wenn jemand kein Nachkommen hat und einfach auch keinen Versorger und zeigt, keine Zukunft mehr hat, dann hat jemand eintreten. Der Uwe hat es uns letztes Mal erklärt. Der Boas hat die Ruth genommen und der erste Sohn, den sie geboren haben, der ist nicht ein Boas sein Sohn und der Ruth, sondern Naomi kommt der über. Der ist wie ein Nachkommen vom Elimelech und der Naomi. Und wenn du das so liest, dann denkst du, das ist Omelette. Ich meine, die alte Naomi, die kommt jetzt einen Sohn über, sie kommt eine Zukunft über, alles ist gut, oder? Und gell, wir alle wissen, wenn du kannst Kind der Schwiegermutter abgeben, das ist Omelette, oder? Ich meine, das ist einfach cool, oder? Ich meine, das ist einfach wunderbar. Aber da steht, dass Naomi die Pflege vom Obed übernommen hat. Und letztes Mal hat es der Uwe angetönt, für den Boas und für die Ruth ist das wahrscheinlich auch ziemlich flan gewesen. Weil sie haben ihren Sohn müssen abgeben. Sie haben ihn nicht selber großziehen können. Und das riesige Geschenk, das gekommen ist, bin ich überzogen, manchmal hat es sich auch ziemlich nach flan angefühlt. Meine Naima durfte ich jetzt 4 Jahre lang pflegen. Ich durfte sie prägen. Ich durfte Entscheidungen treffen, was das geht und was nicht. Und sie ist total Omelette in unserem Leben. Und jetzt kommt sie in Kinski. Und ich muss sie lernen loslassen. Ich darf jetzt nicht mehr entscheiden, was ist jetzt das Beste für sie, sondern jetzt kommen andere, die sie auf den Schoß nehmen und die sie pflegen. Ich kann nicht mal wählen, wer das sie übernimmt, sondern ich muss sie einfach abgeben. Und manchmal plagt mich der Gedanke so ziemlich. Was ist, wenn meine Kinder eines Tages das Omelette, das wir ihnen vorleben, das Leben mit dem Jesus, das Leben mit dieser Gemeinde, was ist, wenn sie eines Tages verwachen und sagen, das ist gar nicht so gut. Das wollen wir eigentlich gar nicht. Wir wollen Flan. Das Leben, das ihr uns bietet, das ist gar nicht Omelette, sondern das ist Flan. Manchmal, wenn ich jetzt daran denke, dass ich sie mal loslasse, quält mich der Gedanke. Was ist, wenn sie eines Tages verwachen und nicht so leben wollen wie wir? Und jetzt kommt schon ein erster Schritt in die Richtung. Ich muss sie abgeben. Ich muss darauf vertrauen, dass die Kindergärtnerin das gut wird machen. Und gellet, im Glauben ist das doch auch so. Wir müssen lernen, wir tun doch gerne selber wursteln. Wir wissen doch, was das Beste ist für uns. Und manchmal müssen wir einfach das Gott abgeben und darauf vertrauen, dass er die Fäden in der Hand hat. Dass er weiß, was gut ist für uns. Und das fällt uns doch immer wieder ziemlich schwer. Dann zum Beispiel die Hungersnot. Ich meine, da hat Gott in einer riesen Übung das Volk Israel in das Land Kanaan geführt. Und er hat gesagt, dort wird Honig und Milch fließen. Das ist das beste Land, das ich euch je könnte geben. Und kurz darauf, das sind nicht so viele Jahre gewesen, lesen wir, dass es eine Hungersnot gegeben hat im versprochenen Land. Plötzlich scheint es gar nicht so gut zu sein, wie das man das gedacht hat. Der Elimelech, er sieht das, er sieht, Mann, das Land ist flan, ich will Omelette. Er nimmt seine Familie und er wurschtelt ein bisschen selber. Er probiert herauszufinden, was könnte das Beste sein für uns. Und darum nimmt er sie und tut sie auf Moab zügeln und dort das Leben aufbauen. Und das, sein Plan, haben wir gehört, geht nicht so gut auf, oder? Er stirbt, seine Söhne sterben, aus seinem Gewurschtle wird es nicht so wahnsinnig gut. Der Markus Fuchs hat ein gutes Lied, wo er sagt, aus dem Mist von meinem Leben macht Gott Dünger für seine Reben. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Der Elimelech, er wurschtelt, er nuschelt, er will es selber machen und es geht ziemlich bergab und ist ein ziemlicher Mist, den er da baut. Aber Gott ist da nicht fertig und sagt, nein, was mache ich jetzt? Jetzt sind sie im falschen Land, oder? Sondern Gott, er ist souverän, er hat die Fäden in der Hand. Und auch wenn Mist passiert in unserem Leben, wenn der Elimelech so ziemlich daneben greift, dann ist Gott noch nicht am Ende. Er hat die Fäden in der Hand und er kann sogar aus dem Mist von deinem und von meinem Leben kann er Dünger machen für seine Reben. Das ist etwas mega Cooles an dieser Geschichte, Ruth. Und dann wird sie so richtig heavy. Wir haben gelesen, der Naomi ihren Mann stirbt, der Ruth ihren Mann stirbt und wir wissen nicht, das ist einfach Omelette. Das kann nicht das Beste sein, was Gott für sie will. Gell? Aber was mich so tröstet, ist zu sehen, dass Gott den Überblick hat. Ihr seht es nicht so gut, oder? Aber am Schluss vom Buch Ruth, da kommt eine Aufzählung darüber, welche Reihenfolge, wer das da wer zeugt und wie es das weitergeht. Und ihr seht, da ist der Boss und da ist der Obed. Das sind so ganz, ganz kleine, kleine Rädchen im grossen Bild. Und Gott, er war souverän über dem Ganzen. Er hat nicht nur die Naomi gesehen und nicht nur die Ruth mit ihrem Leid, ihrem Flan, sondern er hat das ganze grosse Bild gesehen. Und wenn wir Flanzeiten erleben in unserem Leben, wo wir wirklich überhaupt nichts Gutes sehen können und sagen, hey Gott, also das, was du mir jetzt hier auftischst, ist echt nicht das, was ich mir wünsche und auch nicht das Beste, dann tut es mich einfach ein bisschen beruhigen, dass die Frauen und ihre Erlebtung nie erlebt haben, was das Gott im grossen Bild geschrieben hat, was das sein grosser Plan über dem Ganzen war, was das er hat alles können machen aus ihren Leuten. Weil in dem Bethlehem ist eines Tages der grosse König David geboren. Und noch viele, viele, viele Jahre später ist im gleichen Bethlehem ist unser Jesus auf die Welt gekommen. Und Gott ist über allem gestanden. Er hat schon von weit aus gesehen, wie das eines Tages sollte kommen. Das ist mir Trost, das ist mir einfach das grösste Glück, zu wissen, dass wir so einen grossen Gott haben. Einen Gott, der souverän über all dem steht. Und ich traue es mich nicht ganz zu sagen, aber der Tod von diesen Männern ist auch die einzige Möglichkeit gewesen, dass Ruth hätte können Witwe sein konnte. Und dass Ruth überhaupt frei war ist für einen Boas. Dass Ruth konnte auf Bethlehem gehen konnte und dass die ganze Geschichte so aufgehen konnte. Manchmal sind wir einfach ein kleines Rädchen im grossen Uhrwerk. Und Gott hat den Überblick. Er ist souverän über dem Ganzen. Er ist der, der die Fäden in der Hand hat. Und das sieht man einfach wunderschön in dem Buch von der Ruth. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und gell, wenn du da beim Flan bist, dann kannst du sagen, hey, also das ist nicht das Beste für mich. Das habe ich mir wirklich anders vorgestellt. Also Gott, das, was du mir da auftischst, das wünscht ich mir anders. Das will ich anders. Aber was ist denn Gottes Ziel für dein Leben? Was stellt denn Gott sich vor für dein Happy End? Gottes Ziel ist es, ewige Gemeinschaft von der Liebe mit seinen Geschöpfen. Darum hat er uns erschaffen. Darum hat er hier ein Gegenüber wollen, das ihn zurücklieben kann. Darum ist der Sündenfall möglich, weil er uns freigegeben hat, weil er uns so fest liebt. Das ist Gottes Ziel. Ewige Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und wie sieht denn seine Liebe aus? Das Volk Israel hat auf einen König gewartet. Auf einen wie David. Sie haben darauf gewartet, dass nochmal ein Retter kommt, der sie von den Römern befreit. Und sie haben gewartet und gewartet und gewartet. Und dann, irgendwann, kommt der Jesus in Bethlehem auf die Welt. Und sie haben gedacht, yes, jetzt ist es soweit. Das Beste, wo wir darauf gewartet haben, ist jetzt da. Er ist jetzt auf der Welt. Auf das haben wir gewartet. Der Erlöser, der König, der Herrscher, der mächtige Gott ist jetzt da. Und dann Flan. Der stirbt. Der stirbt am Kreuz. Sie müssen ab dem Kreuz nehmen. Jesus Christus stirbt am Kreuz. Und es ist überhaupt nichts mehr rum vom grossen Retter, vom grossen Herrscher. Und sie haben sich einfach anders vorgestellt. Sie haben nicht gedacht, dass der stirbt. Und sie haben ihn müssen begraben. Und sie sind einfach da gewesen und denkt, also Gott, das, wo du da tischst, das ist nicht das Beste für unser Leben. Wir wissen, wie es weitergeht. Jesus aufersteht. Und das Schöne an dieser Geschichte von Jesus ist, dass er nicht nur ein grosser, erhabener und mächtiger Gott ist, der die Fäden in der Hand hat und der über allen Zeiten steht, sondern er ist ein Gott, der auf die Welt gekommen ist, der zumindest hat wollen Teil werden von diesem Drama. Er lässt alles los, was er hätte können haben und wird Teil von unserem Flan, vom Mist von unserem Leben. Er steht zumindest rein. Und das ist die grösste Liebe. Eine grössere Liebe, wie einer, der alles gelassen hat, sondern zum Teil werden von uns, von dem Drama, ist nicht denkbar. Und Ruth erlebt viele Jahre schon vorher das, dass Gott nicht nur ein Gott ist, der erhaben ist, der gross ist und der mächtig ist. Sie erlebt Gott nicht als ein Flan. Weil dort, wo sie Gott kennenlernt, stirbt alles, es ist Hungersnot, sie hat keine Versorgung. Es ist überhaupt nicht happy Zeit, dort, wo Ruth Gott erkennt, sondern ziemlich Flan. Und es ist überhaupt Gott, zeigt sich nicht von einer guten Seite. Und trotzdem bin ich überzeugt davon, dass er nahe war. Weil sonst hätte sie ihn nicht erkennen können. Er muss sie berührt haben, er muss mit ihr zumindest im Leid gewesen sein, dass sie so zu ihm stehen konnte. Und wir haben es gehört, sie war überzeugt von dem Gott. Weil sie hat alles hinter sich gelassen. Sie hat gesagt, hey, nichts anderes. Ich will, wo du hingehst, dort will ich auch sein. Bei dem Gott möchte ich bleiben. Also sie muss ihn so fest erlebt haben in dieser Flanzeit, dass sie alles hinter sich gelassen hat und gesagt hat, ich glaube trotzdem daran, dass das Beste ist, was mir passieren kann. Und sie ist mit Gott mitgegangen. Eine grössere Liebe, weder ein Gott, der einerseits über allem steht, den grossen Überblick hat, dort, wo wir nur unseren kleinen Teil sehen. Aber nicht höher über allem bleibt, sondern parat ist, zum zumindest reinkommen, zum richtig näher sein. Eine grössere Liebe, wie das ist undenkbar. Ihr habt es schon gehört, der Mann und ich, wir haben einen Boas bekommen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist richtig happy Zeit, oder? Wir haben einen Sohn bekommen, er ist gesund, er ist zufrieden. Meine Töchter haben ihn vom ersten Moment an einfach nur geliebt und wir haben uns wahnsinnig gefreut über das Kind, das Gott uns geschenkt hat. Und dann sind wir heim und er hat so ein bisschen gehüstelt und dann hat er immer mehr gehüstelt. Und am 10. Tag waren wir auf dem Notfall zu Winterthur und sie haben gesagt, er hätte so einen Virusinfekt, er musste an Sauerstoff, wir müssen bleiben. Und ich musste mit meinem kleinen, herzigen Bub 10 Tage im Spital sein. Flanzeit, das ist nicht happy. Ich meine, der war so klein, ich habe hier ein Fotos. Sie haben sogar nur pinke Hosen für meinen Bub. Oder? Ich meine, das ist echt Flan, oder? Und dort habe ich zu Gott, manchmal habe ich mich nicht einmal getraut zu einem Betten, weil ich einfach denke, das schießt mich jetzt so an. Jetzt haben wir den Sohn, jetzt muss der Mann um meine Kinder schauen, ich muss nochmal weiter weg. Das ist echt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern das ist Flanzeit. Er hat sich dann stabilisiert, wir konnten heimgehen und mit der Zeit ist mein Blick ein bisschen von seinem Bett in den Rest des Zimmers gekommen und ich habe einfach gesehen, dass es Familien gibt mit wahnsinnig schweren kranken Kindern, die wirklich Wochen und Monate lang in dem Spital hängen, die zum Teil kein Netz haben, soziales Netz, sondern einfach Mutterseelen allein mit diesen schwer kranken Kindern im Spital sind. Und irgendwie ist mein Blick auf und ich habe einfach gedacht, ja, meinem Bub geht es wieder gut, wir können heim, aber es gibt andere, die einfach echt, echt krasse Sachen durchgehen müssen. Und es hat in mir auch Wo ist meine Folie? Ein Lobpreis geweckt. Einfach eine Dankbarkeit, dass Gott es so gut meint mit mir. Manchmal bin ich nicht so begeistert von seinem Weg, aber so oft darf ich mein Leben anschauen und ich darf einfach sagen, hey Gott, du meinst es ist so gut mit mir. Und wir werden jetzt in der Zeit, ihr dürft raufkommen, vom Lobpreis, wo wir jetzt einfach den Schluss vom Buch Ruth feiern wollen und einfach ihn anbeten wollen. Und vielleicht bist du jetzt so richtig in einer Happy-Zeit, oder? Mein Sohn ist gesund, uns geht es gut, wir haben Sommer, es ist einfach wunderschön, mein Leben ist so richtig super. Dann möchte ich dich einladen, lob deinen Gott, bete ihn an, bist ihm dankbar für all das Gute, das er dir schenkt. Vielleicht bist du auch echt die Pflanzseite und sagst, hey nein, also das, was du mir da auftischst, das will ich nicht essen. Das ist eine Katastrophe, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dann möchte ich dir einfach sagen, der Gott, der möchte näher sein. Er ist auf die Welt, er hat alles hinter sich gelassen, um dir näher zu sein. Und es ist unser einziger Trost in Pflanzseite, dass Gott möchte da sein und dass er da ist. Ich lade dich ein, in diesem Lobpreis, um einfach zu ihm zu kommen. Wir werden jetzt Abendmahl nehmen und vielleicht hast du auch echt einen rechten Mist bauen. Und hast es bitter nötig, um zu deinem Gott zu rennen und zu sagen, hey, da hast du meinen Mist, ich brauche deine Vergebung, ich brauche dein Kreuz, ich brauche wirklich dich, Jesus, wo mir wieder vergibt. Dann renn zu Jesus, nimm das Abendmahl, einfach im Wissen, dass er dir vergibt, weil er dich einfach so unglaublich gern hat. Und vielleicht bist du auch echt in happy Zeiten und weißt, du darfst ein bisschen. Weißt gar nicht, was jetzt da sollst an diesem Abendmahl. Dann möchte ich dir einfach sagen, vielleicht kommt dir ein Name in den Sinn. Ein Kind, dein VIP, deine Eltern, jemand, wo du nicht weißt, ob sie Jesus wirklich schon erkannt haben. Und du manchmal einfach mit dem grossen Schmerz musst leben. Dann darfst du das Abendmahl, ich weiß nicht, ob das theologisch so richtig ist, aber das machen wir jetzt einfach, ich darf alles. Dann nimm das Abendmahl und sag, hey, Gott, ich bringe dir jetzt stellvertretend meine liebe Naima. Ich bringe dir sie und ich sage einfach, ich muss sie loslassen und ich muss darauf vertrauen, dass du es gut machst. Und dass du eines Tages wirst entscheiden, ob sie Jesus findet oder nicht. Das machen wir. Wir gehen zu Jesus und sagen einfach, bringe ihn so, wie wir sind. Ich bete noch. Du grosser Gott, ich danke dir, für die Geschichte von der Ruth, die einfach wunderschön ist, die dich zeigt in deinen ganzen Facetten, in deinem grossen Sein, aber am meisten in deiner unendlichen Liebe für uns. Und wir wollen jetzt kommen, so wie wir sind. Wir wollen einfach dir näher sein. Wir wollen dich suchen und uns dir weitergeben. Danke, dass du ein Gott bist, wo man begegnen kann, wo man suchen kann und wo sich finden lässt. Du bist der, den wir brauchen und den wir jetzt anbeten möchten. Du grosser, allmächtiger Gott. Amen.